Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflüchtet, seit Russland das Land angegriffen hat. Wir schauen heute mal in die Geschichte, denn nach Ende des Zweiten Weltkriegs gab es schon einmal zahllose Geflüchtete aus der Ukraine, die in Lagern für Displaced Persons lebten und dort erstaunlich fruchtbare Kulturarbeit leisteten. Welche Verlage, Zeitschriften und Romane damals entstanden sind, darüber sprechen wir gleich. Die ukrainische Sprache ist für das vom russischen Angriffskrieg gebeutelte Land ein hochemotionales Thema, wie ja oft in Gebieten, der nationale Unabhängigkeit und Identität von außen bedroht werden. Seit 1991 ist ukrainisch offizielle Amtssprache und auch die Literatur hat seitdem eine neue Blüte erlebt. Das allerdings gab es schon einmal, nämlich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als rund 3 Millionen Ukrainer in Lagern für Displaced Persons in Österreich, Deutschland und Italien leben mussten. Damals gründeten sie nicht nur Chöre, Schulen, Kunst- und Kulturkreise, sondern auch Verlage. Ganna Gnetkova, Übersetzerin und Journalistin für das ukrainische Online-Kulturmagazin Chytomo, kennt dieses Kapitel der deutsch-ukrainischen Geschichte sehr gut und ich bin jetzt mit ihr in Wien verbunden. Hallo Frau Gnetkova.
Hallo, guten Tag.
Die Geschichte dieser Lager, die ist ja vielen in Deutschland inzwischen vermutlich gar nicht mehr so präsent. Wo haben denn die ukrainischen Flüchtlinge damals gelebt und wie war dieses Leben in den Lagern?
Die größten ukrainischen Lager haben sich in der amerikanischen Zone befunden, in München, Augsburg, Mittenwald, Regensburg und Bayreuth. In der britischen Zone gab es welche auch, in Hannover und Heidenau und in der französischen Zone in Stuttgart. Diese Lager wurden in Kasernen, ehemaligen Arbeitslagern, Schulen und sogar Ställen und Garagen eingerichtet, also in eher ungeeigneten Räumlichkeiten für Familien und Kinder. Aber die Lagerbewohner strengten sich an, um die Gebäude anzupassen und es gab dann später Küchen, Schulen, Kindergärten, Spielplätze, Kirchen und sogar auch Bibliotheken. Und jedes Lager hatte auch eine klare Organisationsstruktur. Es gab ein gesetzgebendes Organ, den Lagerrat, der wurde von den Lagermitgliedern gewählt. Und der Lagerrat hat dann wiederum die Lagerverwaltung gestellt. Und in jedem Lager gab es auch Abteilungen, zum Beispiel für Technik, Kleidung, Ernährung, Finanzen, Recht, aber eben auch für Kultur und Bildung.
Und da war es Ihnen dann tatsächlich möglich, Verlage zu gründen und Bücher zu veröffentlichen. Wie hatten Sie denn überhaupt genug Mittel dafür?
Ja, tatsächlich. Ukrainische Experten schätzen, dass zwischen 1945 und 1949, also in einer Zeit von weniger als 5 Jahren, etwa 800 belletristische Titel auf Ukrainisch veröffentlicht worden sind. Und nur ein Fünftel davon waren Nachdrucke von ukrainischen Vorkriegsbüchern, der Rest waren wirklich Neuerscheinungen. Den Menschen im Lager hat es zwar an Tinte und Papier gemangelt, aber man hat dann einfach auf sehr billigem Papier gedruckt. Die Menschen hatten für den täglichen Bedarf Essensmarken, Kinder sowie Erwachsene, aber man konnte ein Buch für 1 oder 2 Zigaretten kaufen. Die Veröffentlichung von Büchern musste manchmal von der Lagerleitung genehmigt werden. Sie haben darauf geachtet, dass keine nationalsozialistische oder kommunistische Propaganda dabei war. Aber die Gefahr war gering, weil die geflüchteten Ukrainer Dissidenten des kommunistischen Regimes waren, sagt Vachtan Kipiani. Er ist ukrainischer Historiker und Gründer der Diaspora-Presse-Museums und Archivs in Kiew. Er dient momentan an der Front.
В той час Німеччина, напевно, була найкращим місцем для видавництва української літератури.
Zu jener Zeit war Deutschland wahrscheinlich der beste Ort, um ukrainische Literatur zu veröffentlichen. Kinderliteratur, politische, wissenschaftliche, professionelle Unterhaltungsliteratur und jedes andere Genre. Trotz der Armut und der zusammengebrochenen Wirtschaft in Deutschland hat dort eine relative Freiheit geherrscht, die es in der ukrainischen SSR nicht gegeben hat. Und die ukrainischen Immigranten, insbesondere diejenigen, die politisch und kulturell interessiert waren, haben dies voll genutzt.
Und was genau haben denn die ukrainischen Geflüchteten da überhaupt veröffentlichen können?
Es war eine Zeit des kulturellen Aufschwungs, würde ich sagen. Einige Flüchtlinge konnten aus den Lagern in Wohnungen umziehen. Sie haben sich angepasst, ihr Leben aufgebaut und es hat ein intensives kulturelles Leben gegeben. Fast jedes Lager hatte seine eigene Zeitung. Die sind dann in kleiner Auflage veröffentlicht worden. In manchen Lagern gab es eine Auflage von mehreren tausend Exemplaren, in anderen nur 100 Exemplare. Es gab politische und soziale Wochenzeitungen, Zeitschriften für Kinder und sogar eine Satirezeitschrift. Eine der wichtigsten war Arka, eine Monatszeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik, die von 1947 bis 1948 herausgegeben wurde. Darin gab es Rezensionen, Bildreproduktionen, Artikel zu zivilisatorischen und kulturellen Themen, Buchbesprechungen und Literaturkritik. Die besten ukrainischen Illustratoren und Intellektuellen der damaligen Zeit haben an ihr mitgearbeitet, ihre Geschichten und Romane darin veröffentlicht und ihre Kunstwerke darin platziert. Die Zeitschrift ist nur 2 Jahre lang erschienen. Aber der Kiewer Literaturkritiker Jevhen Stasinevich ist der Meinung, dass sie eine der besten ukrainischen Zeitschriften in der Geschichte der ukrainischen Kultur ist.
Am Ende jeder Ausgabe gab es eine Chronik und die hatte viel deutschen Kontext. Es scheint mir, dass diese Texte, würde man sie übersetzen, auch heute noch interessant wären für die Deutschen. Man erhält einen sehr guten Eindruck vom deutschen Kulturleben nach dem Krieg, vor allem mit einem Schwerpunkt auf Theater, denn dazu hatten die ukrainischen Geflüchteten Zugang. Aber es gab auch Rezensionen deutscher Bücher, Artikel über Kinofilme und Rezensionen von Aufführungen in ganz Europa zu dieser Zeit.
Und was ist aus dieser Zeitschrift geworden? Die war ja offenbar tatsächlich dann sehr bedeutend für die ukrainische Kultur. Wie lange gab es sie und kennen die Ukrainer sie heute noch?
Also insgesamt hat es nur 11 Ausgaben dieser Zeitschrift Arka gegeben. Und Jevhen Stasinevich arbeitet jetzt in der Ukraine daran, Nachdrucke aller 11 Ausgaben zu veröffentlichen. Denn erstaunlicherweise haben die Artikel ihren Wert bis heute nicht verloren. Ihr Inhalt ist nicht nur für Historiker interessant, sondern sie lesen sich immer noch spannend. Und zwar deshalb, weil die Autoren frei waren. Es gab bei Arka keine kommunistische Zensur. Das war sehr wichtig.
Wir träumen davon, diese Zeitschrift irgendwann in München zu präsentieren, wo sie herausgegeben wurde, wo diese Leute hauptsächlich gelebt haben. Das Rückgrat der ukrainischen Intelligenzia und Intellektuellen jener Zeit.
Die Redaktion der Zeitschrift befand sich damals in München in der Dachauer Straße 9, die Verwaltung an einem anderen Ort, in der Fürichstraße 53.
Und wissen Sie denn auch, ob die deutschen Leser damals Wissen darüber hatten, was die Ukrainer so veröffentlichen?
Also das meiste war doch für ein ukrainisches Publikum bestimmt. Es ging um Geschehnisse in der Ukraine unter sowjetischer Herrschaft und war auf Ukrainisch verfasst. Aber politische Flugschriften sind meistens auf Deutsch veröffentlicht worden und 2 Werke, die in deutschen Verlagen veröffentlicht wurden, waren relativ prominent. Eine Studie über das experimentelle ukrainische Theater von Juri Schewelow, einem der größten ukrainischen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts und einem der Herausgeber von Arka. Und eine Studie über die ukrainische Literatur des Schriftstellers Juri Kosach. Beide Werke sind später auch von deutschen Kollegen zitiert worden. In Deutschland wurden auch journalistische Artikel und Essays geschrieben, also Gattungen, die in einer solchen Form in der Sowjetunion wegen staatlicher Eingriffe unterentwickelt waren. Zum Beispiel der Aufsatz von dem Schriftsteller Ivan Bahriani mit dem Titel »Warum ich nicht in die UdSSR zurückkehren will«. Er spiegelt die Position vieler Flüchtlinge aus der Ukraine wider, die die Alliierten in einer unterworfenen Ukraine de facto unter russischer Besatzung zwangsrückführen wollten. Und dieser Aufsatz ist in viele europäische Sprachen übersetzt worden.
Jetzt haben wir ja bis jetzt vor allem über Zeitungen und Zeitschriften, aber auch über wissenschaftliche Artikel gesprochen. Wie sieht es denn eigentlich mit der Belletristik aus? Worüber haben die ukrainischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller damals so geschrieben?
Tatsächlich sind einige der wichtigsten Texte der ukrainischen Literatur damals in Deutschland geschrieben worden, sind inzwischen sogar Teil der Lehrpläne in der Ukraine und zu Klassikern geworden. wie zum Beispiel Der gelbe Fürst, auf Ukrainisch Żowty Kniaz, von Wassyl Barka, ein Roman über den Völkermord an der ukrainischen Nation, den Holodomor von 1932-1933. Wassyl Barka hat 1943 in einem Displaced Persons Lager in Deutschland begonnen, seine Erinnerungen und Augenzeugenberichte aufzuzeichnen. Den Roman selbst hat er aber in New York veröffentlicht. Ohne die freien Bedingungen in Deutschland wäre die ukrainische Literatur auf jeden Fall ärmer. In der ukrainischen SSR hätten solche Bücher nie gedruckt werden dürfen. Sie waren verboten. Man konnte dafür nicht nur verhaftet, sondern auch erschossen werden. Und deshalb haben ukrainische Leser viele dieser Romane erst nach der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991 kennengelernt. Erst seitdem werden sie auch in der Ukraine veröffentlicht. Aber es gibt auch einen Roman, der in Deutschland erschienen ist und von den deutschen Lesern geliebt wurde.
Und welcher ist das?
Es ist der Abenteuerroman Das Gesetz der Taiga, auf Ukrainisch Tihrolove, also ein bisschen anders auf Ukrainisch als auf Deutsch, von Ivan Bahriani. Er handelt von einem Ukrainer, der aus dem Gulag flieht. Der Protagonist heißt Grigori Mnohogrishny. Er erlebt eine ganze Reihe von Abenteuern, trifft eine Familie ukrainischer Einwanderer, die Tiger jagt, und findet sogar seine große Liebe. Dieser Roman, in der Übersetzung von Margret von Kies, ist 1962 mit dem Deutschen Preis für Kinder- und Jugendliteratur des Vereins Arbeitskreis für Jugendliteratur ausgezeichnet. Aber insgesamt muss ich sagen, sind all diese ukrainischen Romane aus dieser Zeit in Deutschland noch weitgehend unbekannt. Und sie warten auf ihre Entdeckung und auf die Übersetzung.
Vielen Dank, Ganna Gnetkova, Übersetzerin und Journalistin für das ukrainische Online-Kulturmagazin Chydomo. Und an dieser Recherche mitgewirkt hat außerdem Oksana Chenelowska, Chefredakteurin von Chydomo. Und unterstützt wurde die Recherche durch ein Stipendium der NGO für Journalisten in Ost.
Straßenkritik.
Ich bin der Jona Zibula aus Bonn und ich habe gelesen Augustus von John Williams. Ich habe das in Rom gelesen, war zu der Zeit auch in Rom. Und ich fand das Buch erstmal aus dem Grund, dass ich John Williams einen super interessanten Autor finde, sehr interessant. Ich hatte davor auch schon Stoner gelesen. Dann natürlich, weil es um den Kaiser Augustus oder Octavian geht. Also es ist ein sogenannter Briefroman, sagt man, glaube ich. Das heißt, alles ist in Form von Tagebucheinträgen, Briefen, Senatsprotokollen und so weiter geschrieben. Und trotzdem entfacht John Williams eine wahnsinnige Dramaturgie, Spannung, aber auch Witz und eine große Tiefenschärfe, würde ich sagen, was die einzelnen Personen angeht. Und das hat das zu einem sehr schönen und bis jetzt nicht vergessenen Leseerlebnis gemacht.
In Bonn liest Jonathan Zibula den Roman Augustus von John Williams, erschienen bei DTV in einer Übersetzung von Bernhard Robben. Und das Taschenbuch kostet 12,90 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das Buch, über das wir jetzt sprechen, das ist sowas wie eine späte Entdeckung, denn die türkische Schriftstellerin Tezer Özlü hat diesen Text schon 1982 geschrieben. Erschienen ist er dann aber erstmal nur auf Türkisch, obwohl die Autorin das ganze Buch selbst auf Deutsch geschrieben hatte. Diese Originalversion, die hat jetzt der Surkamp Verlag herausgebracht und Nico Bleutke hat das Buch für uns gelesen. Suche nach den Spuren eines Selbstmords, so heißt dieses Buch. Wem ist denn Tezer Özlü da so auf der Spur in diesem Text?
Das ist der große italienische Schriftsteller Cesare Pavese, der viel über italienische Landschaft geschrieben hat, sie in ihrer Kargheit beschrieben hat und darin auch immer die eigene innere Leere spiegelt. Er hat sich 1950 in einem Hotelzimmer in Turin das Leben genommen. Das Hotelzimmer spielt in dem Buch eine sehr große Rolle. Und für Tezer Özlü war er die große literarische Figur und auch gewissermaßen der Fixstern für ihr eigenes Schreiben. Im Buch gibt es lauter Zitate aus den Romanen, Erzählungen und Tagebüchern von Pavese, die so wie kleine Bojen in diesem großen Textmeer sitzen. Da heißt es dann zum Beispiel, die Umwelt soll nicht beschrieben, sondern durchlebt werden durch die Empfindungen. Ein Zitat, das eine nicht ganz unwichtige Rolle in diesem Buch spielen wird.
Jetzt ist die Autorin ja recht jung, mit 42 Jahren schon in Zürich gestorben. Was war das überhaupt für eine Frau, diese Tezer Özlü?
Eine sehr mutige, engagierte Frau, könnte man sagen. Sie wurde 1943 in einem kleinen Ort in Anatolien geboren. Die Familie ist dann nach Istanbul umgezogen, beziehungsweise an den Bosporus, eine kleine Stadt, die heute zu Istanbul gehört. Und es gibt von Özlü sehr schöne Beschreibungen, wie sie dort in dieser Ufer- und Hügellandschaft umhergestreift ist und dass sie dort ein erstes Gefühl für Weite und Grenzenlosigkeit bekommen hat. Sie hat sehr früh angefangen zu schreiben. Schon mit 20 gab es erste Veröffentlichungen. Und dann war sie auch als Übersetzerin tätig von Kafka, von Italo Svevo und eben Pavese, drei Autoren, die in diesem Buch eine sehr große Rolle spielen. Und sie hat sich in der Türkei sehr stark für die Menschenrechte eingesetzt. Es gibt ein kleines Nachwort in diesem Buch von Emine Östermann, in dem sie beschreibt, dass Özlü auch als Vorbild für Frauen und für junge Schreibende ganz wichtig war. Nach dem Militärputsch von 1980 war sie dann politisch verfolgt und ist 1982 mit einem Stipendium des DAAD, also des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, nach Berlin gekommen, in eine kleine Wohnung in Charlottenburg. Und dort hat sie dieses Buch in großen Teilen innerhalb weniger Monate geschrieben.
Und ist das dann auch jetzt mal von dieser Spurensuche vielleicht abgesehen sehr eng mit ihrem eigenen Leben und Erleben verknüpft? Also erzählt sie auch viel von sich oder worum geht es ihr in diesem Text?
Sehr viel. Also das merkt man schon daran, dass es so ein Tagebuch-notizartigen Charakter grundsätzlich hat. Es geht um die Suche, schreibt sie einmal, nach dem eigenen Ich, also ein Nachdenken über Identität. Özlü steht gleichsam zwischen allen Stühlen, zwischen der Türkei und Deutschland, zwischen Schmerzen, die sie immer wieder beschreibt, und euphorischen Glücksgefühlen, zwischen dem Beschreiben und Wahrnehmen, dem intensiven Leben und dem nüchternen Festhalten in der Schrift. Sie beobachtet sehr viel den Alltag, Frauen in Cafés, Menschen, die Autos einparken. Aber es gibt auch sehr aus heutiger Sicht aktuelle Beschreibungen über den Libanonkrieg, der damals herrscht. Oder sie macht sich Gedanken über Emigration, Flucht und das, was man heute Gastarbeitertum nennt. Und insgesamt sucht sie nach einer intensiveren Art des Erlebens, weg von allem Kleinbürgerlichen, wie sie schreibt, und den Regeln des Alltags. Es geht darum, das Leben tiefer und umfassender zu empfinden, die Umwelt zu durchleben, wie das Pavese in dem kleinen Zitat beschrieben hat.
Und wie ist das so gemacht? Denn Sie haben ja schon gesagt, es hat was Tagebuchartiges. Ist das denn auch ein chronologisch erzählter, datierter Text oder wie hat sie das zusammengebaut?
Also der äußere Rahmen ist tatsächlich die Chronologie von April bis August 1982. Aber innerhalb dieses Rahmens springt sie dann und vertraut sich der Assoziation, der Erinnerung an, die er sich ja oft an kleinen Motiven, an Sprachähnlichkeiten eher orientiert. Und dann rutscht von Beschreibungen der Wege durch Berlin, von Kindheitsbildern zu einem Nachdenken über Liebe oder Schmerzen. Und eine große Rolle spielen auch Reisen. Sie reist nach Prag, also der Wirkungsstätte von Kafka, nach Triest, Italo Svevo. Und der große Fluchtpunkt ist San Stefano Belbo, der Geburtsort von Pavese, zwischen Turin und Genua und eben dieses Hotelzimmer in Turin. Und sie sucht eine Sprache für ihr inneres Leben, schreibt sie einmal. Also diese Schichten, die immer gleichen Momente, die sich verschieben, jeden Tag neu ausrichten, sodass sie auch sehr viel, um das sprachlich einzuholen, mit Wiederholungen und Variationen arbeitet und das ein sehr meandernder, repetitiver Text ist.
Und gibt es da trotz der Wiederholungen auch sowas wie eine Entwicklung?
Ja, sie sagt ganz klar, dass sie diese Schmerzen und Ängste immer wieder überwinden kann für Momente. Sie erreicht schließlich dieses Hotelzimmer in Turin, in dem sich im Pavese das Leben genommen hat, und band so die eigenen Todesgedanken. Und sie erreicht diese umfassendere Wahrnehmung. Das erlebt man selber mit, indem man diese sehr intensiven Bilder von Landschaften oder Porträts von Menschen lesen kann, die in das Buch eingestreut sind.
Ich hatte jetzt eigentlich bei dem Titel Suche nach den Spuren eines Selbstmordes eher so einen ganz düsteren Text erwartet, aber das, was Sie jetzt erzählt haben, das klingt eigentlich ganz tröstlich oder auch erhellend. Ist das so?
Ich glaube, es ist beides. Man durchquert sozusagen Stimmungen wie atmosphärische Felder. Mich hat das beim Lesen tatsächlich immer wieder an sich ändernde Wetterlagen oder meteorologische Zonen erinnert, durch die man so driftet. Und die können ziemlich dunkel sein, wie eben Gewitterfronten. Aber das Schöne ist, dass dieser Blick nach innen auch wieder immer wieder umschlägt in eine Suche nach einem anderen menschlichen Miteinander. Sie schreibt einmal, das unendliche Gefühl der Liebe gelte es, auf alle Menschen zu verteilen. Das klingt ein bisschen esoterisch, ist es aber tatsächlich nicht, sondern man erlebt diese Empathie in den Sätzen und Szenerien immer wieder mit und sie überträgt sich beim Lesen sehr schön.
Nico Bleutke über Tessa Özlüs Buch Suche nach den Spuren eines Selbstmords. Erschienen ist es beim Surkamp Verlag, 195 Seiten, kosten 23 Euro. Skandinavien galt ja lange Zeit als das Krimiland. Alles Neue, Aufregende schien aus dem hohen Norden zu kommen. Aber inzwischen finden unsere Experten von der Krimi-Bestenliste immer öfter aufregenden Stoff in Asien, also in Japan, Korea oder in der Volksrepublik China. Der Inselstaat Taiwan ist auf diesem Teil der Krimi-Landkarte bisher noch nicht ganz so präsent. Umso interessanter, dass ein taiwanischer Titel sich jetzt schon seit 3 Monaten hartnäckig auf unserer Krimi-Bestenliste hält. Das Parfum des Todes von Katniss Hsiao, einer Drehbuchautorin, die zur jungen, aufstrebenden Generation von Taiwan gehört. Mein Kollege Kolja Mensing ist Mitglied der Krimi-Bestenlisten-Jury und er verrät uns mehr über das Parfum des Todes.
Neue Krimis.
Wir sind in Taiwan. Yang Ning ist Ende 20 und arbeitet als Tatortreinigerin. Das heißt, sie säubert Wohnungen, die nach Blut, Urin und Verwesung stinken. Ziemlich schlimmer Job. Für Yang Ning ist das Ganze aber eher eine Art von Therapie und Trauerarbeit. Nach dem Selbstmord ihres Bruders hat sie ihren eigentlich sehr ausgeprägten, feinen Geruchssinn verloren. Und nur der Leichengeruch an einem Tatort kann ihre besondere olfaktorische Fähigkeit für kurze Zeit wieder reaktivieren. Genau so erkennt sie dann eines Tages in einem Apartment, in dem eine junge Frau brutal ermordet worden ist, ein Parfüm wieder und meint zu wissen, dass der mutmaßliche Serienmörder, der hier zugeschlagen hat, möglicherweise auch ihren Bruder in den Suizid getrieben hat. Das Auffälligste an diesem Krimi ist, dass Katniss Hsiao sehr intensiv mit Versatzstücken aus Film und Literatur arbeitet. Also an Patrick Süskinds Das Parfüm zum Beispiel denkt man natürlich sofort, schon lange bevor Yang Ning ihrem Verdächtigen den Namen Grenouille gibt. Man kennt das aus vielen aktuellen Krimis, die aus China, Korea oder Japan auf den Weltmarkt drängen. Sie nehmen Genrebestandteile aus der angloamerikanischen und europäischen Produktion, polieren sie auf und reexportieren sie. Mir macht das Spaß, in diesem Fall auch, weil Katniss Hsiao es noch einmal richtig auf die Spitze treibt. Es gibt stellenweise wörtliche Übernahmen aus Das Schweigen der Lämmer. Und an einer Stelle meldet sich dann aus einem Fernseher sogar Norman Bates direkt zu Wort, dieser verstörte junge Mann aus Hitchcocks Klassiker Psycho. Die beste Freundin eines Mannes ist seine Mutter. Das ist dieses creepy Norman Bates Zitat aus Psycho. Die meisten werden es im Ohr haben. Und damit sind wir dann bei dem Punkt, der Katniss Hsiaos Parfüm des Todes für mich richtig interessant macht. Denn dieses ganze Material aus dem westlich geprägten Genre-Kanon verbaut sie nahtlos in einem Krimi, der eigentlich auf die unterschwelligen Konflikte in der taiwanischen Gesellschaft zielt. Also dieser Satz aus Psycho zum Beispiel bekommt vor dem Hintergrund des Zerfalls der traditionell chinesischen Familienwerte in Taiwan einen ganz anderen Klang in einer Gesellschaft, die einerseits ja sehr dynamisch ist, andererseits krass überaltert. Und ich glaube, das ist das Thema. Die Eltern sind in Taiwan schon längst nicht mehr die besten Freunde der Kinder. Kinder flüchten vor den Alten in ihre viel zu engen, trostlosen Apartments am Rand von Taipeh. Und genau diese Wohnungen werden in Das Parfüm des Todes dann auch zu Tatorten. Meine Lesart, hier wird ein Generationenkonflikt als blutiger Horror-Thriller erzählt. Ziemlich fies, ziemlich spannend und ganz schön komplex.
Katniss Hsiao, Das Parfum des Todes, aus dem Chinesischen von Karin Betz, übersetzt beim Surkamp Verlag, für 20 Euro erschienen. Und die aktuelle Krimi-Bestenliste mit jeder Menge Lesestoff für den Winter, die finden Sie auf unserer Website zusammen mit der Krimi-Jahresbestenliste. Und wenn Sie Fragen zu Krimis haben, dann schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, im Auto, auf der Schiene oder in der Luft, wie wir jetzt und in Zukunft unterwegs sein werden, das ist eines der großen Themen unserer Zeit. Und da ist es eigentlich kein Wunder, wenn sich eine Zeitschrift, deren Anspruch es ist, die komplexe Welt, in der wir leben, über Literatur und Essayistik begreifbar zu machen, diesem Thema annimmt. Verkehr, darum geht's in der aktuellen Ausgabe von Wespennest. Und ich bin jetzt mit einer der Herausgeberinnen, mit Andrea Rödig, verbunden. Hallo Frau Rödig nach Wien.
Hallo Frau Gerg.
Verkehr und die Verkehrswende, das sind ja große Themen auf der politischen Agenda, aber Sie geben ja eine Literaturzeitschrift heraus, da scheint das eher so ein bisschen abseitig. Wie sind Sie denn auf diesen Schwerpunkt Verkehr gekommen?
Naja, wir sind natürlich eine Literatur, aber auch eine Essay-Zeitschrift und setzen uns in jeder Ausgabe eigentlich so einen Schwerpunkt mit gesellschaftspolitischer Schlagseite. Also wir hatten auch Schwerpunktshefte schon zu Zufall, Testosteron, Idiotie, Normalität und jetzt eben Verkehr, weil es natürlich ein Thema, was brennt, und wir haben es in der 54-jährigen Geschichte des Wespennests noch nie gehabt, das Thema. Deswegen sind wir jetzt darauf gekommen, das muss sein.
Das ist ja so ein sehr assoziationsreiches Thema. Erstmal denkt man natürlich ans Unterwegssein, also an die Mobilität. Und da zeigen Sie zum Beispiel im Heft, dass das sprachgeschichtlich aus dem Militär kommt und in der Zeit Napoleons wurzelt, war mir natürlich völlig neu. Was haben Sie denn noch so für neue Aspekte an diesem Thema gefunden?
Naja, wir haben uns halt gefragt, was steckt eigentlich da drin? Also welche übertragenen Bedeutungen gibt es eben auch noch? Was ist eigentlich dieser Begriff? Und im Wort Verkehr steckt natürlich sehr viel mehr als nur Mobilität oder Verkehrsfahrzeuge. Wir verkehren ja auch miteinander. Was im tieferen Sinn ist eigentlich Verkehr, Kommunikation oder Austausch zwischen Menschen und oder Menschen und Dingen. Und so haben wir im Heft zum Beispiel so einen philosophischen Text, der zeigt, inwieweit das Leben überhaupt auch im biologischen Sinn Verkehr ist, nämlich Stoffwechsel. Das ist die Grundform alles Lebendigen. Und wir sind im wahrsten Sinn des Wortes also Austauschprozesse. Und wenn dieser Verkehr stillsteht, sind wir tot. Zum Verkehr gehört auch, dass etwas verkehrt ist, also andersherum und sich permanent verkehrt, also auch das Prozesshafte. Auch das zeigt dieser Text ganz schön im Heft.
Aber wenn wir noch mal ganz kurz beim Straßenverkehr bleiben, der hat ja auch im vergangenen Jahrhundert vor allem zu ganz schön vielen räumlichen Veränderungen geführt, wenn man so an all die Straßen denkt, die gebaut worden sind, oder an die Schienennetze. Inwiefern hat denn Verkehr unsere Landschaften und Städte verändert?
Die meisten Texte sind natürlich zu Verkehrsfahrzeugen und das Auto spielt eine große Rolle. Und wir wissen eben auch, wie viel der Autoverkehr prägt die gesamte Architektur der Städte und der Landschaften. Und da haben wir einen schönen Text, wie ich finde, von Erik Wegerhoff. Das ist ein Architekturhistoriker. Und er hat die These, dass die bedeutendsten Architekturen der Moderne überhaupt nicht Gebäude sind, also nicht der Hochbau, sondern der Tiefbau. Das sind Teerstraßen. Und er beschreibt ganz schön die historische Entwicklung dahin. Also anfangs war der Siegeszug des Automobils ziemlich zögerlich. Und man hat bei der ersten Automobilausstellung die Automobile noch mit Pferden auf die Bühne oder in den Ausstellungsraum gezogen. Also weil man gar nicht wusste, dass man, oder weiß ich nicht, weil man nicht gewöhnt war, dass diese Autos auch fahren. Aber je mehr und je schneller diese Automobile unterwegs waren, desto mehr hat das dann die Landschaft geprägt und eben nach den Bedürfnissen des Autos auch geprägt. Also staubfreie, glatte Untergründe, Versiegelung, alles, was Geschwindigkeit stört, muss weg. Und der Autor zeigt eben auch, dass die Teerstraße die eigentliche Ikone moderner Architektur ist. Ja, also das ist sozusagen die größte moderne Architektur, liegt schlichtweg zu unseren Füßen und das ist der Teer.
Und dieser Autor, der Erik Wegerhoff, der war mit seinem Buch zu diesem Thema auch bei mir in der Sendung. Und mir ist noch ein Gast eingefallen, den ich hier in der Lesart hatte, nämlich die Schweizer Schriftstellerin und Architektin Zora del Buono. Die hat ja in ihrem letzten Buch seinetwegen von ihrem Vater erzählt, der ist, als sie noch ein Baby war, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ist denn dieses Motiv des Autounfalls, des Unglücks, groß in der deutschsprachigen Literatur? Gibt es da schon eine Art Tradition?
Also ich weiß nicht, was jetzt die neuere Literatur so macht, also fällt mir gar nicht so viel ein, aber da ist sicherlich, es gibt natürlich so On-the-Road-Geschichten auch ganz viel. Ich glaube aber, das liegt auch daran, dass eigentlich Unfallgefahr zu einer Normalität geworden ist. Wir haben uns ziemlich daran gewöhnt und das war zu Beginn der Automobilität natürlich noch anders. Also jetzt 20er Jahre zum Beispiel, also so österreichische Literatur, Heimito von Doderers Strudelhofstiege zum Beispiel oder Robert Musilmann ohne Eigenschaften, die beschreiben richtig Unfälle. Also bei Doderer wird beschrieben, wie eine Frau unter die Straßenbahn gerät und dann da ein Bein verliert. Das ist sehr blutig. Und dieser Rückblick, also wir machen das im Heft eben auch, auf diese ältere Literatur, die öffnet nochmal die Augen eigentlich, dass die Straßen immer eine Gefahrenzone sind. Und die Autorin des Beitrags hat dann auch die These, dass die Aggressivität im Autoverkehr bei uns eigentlich auch so eine Art, also Ausdruck dieser verdrängten Angst vor der Straße ist, den wir eigentlich haben. Also geh nicht auf die Straße, das ist gefährlich da draußen. Und das ist uns komplett selbstverständlich geworden. Und die alte Literatur hat das eigentlich noch viel mehr reflektiert, scheint mir.
Und was die österreichische Literatur, wo Sie die schon erwähnen, ja auch stark reflektiert, ist noch ein anderes Gebiet, in dem das Wort Verkehr auch vorkommt, nämlich der Fremdenverkehr, Stichwort Anti-Heimat-Literatur.
Genau, ja, es ist in Österreich natürlich extrem wichtig, der Fremdenverkehr. Mir fällt dazu zum Beispiel auch ein von Norbert Gstrein, schon ein älteres Buch, Einer. Da geht es eben darum, auch wie der Fremdenverkehr die Landschaft verändert, die Menschen verändert tatsächlich. Es ist eben, also der Fremdenverkehr ist ein Austausch mit den Fremden, aber auch ein Zahlungs- und Tauschverkehr. Wir geben euch unsere Landschaft und ihr zahlt dafür und diese Landschaft, die verkehrt sich dann sozusagen und wird zur Kulisse.
Und dann gibt es ja noch natürlich den Geschlechtsverkehr. Dazu haben Sie sogar einen ganzen eigenen Artikel im Wespennest. In dem geht es auch unter anderem um andere Begriffe für dieses ein bisschen inzwischen fast sehr altmodisch klingende Wort. Spiegeln denn diese neuen Begriffe auch, was sich zwischen den Geschlechtern alles so verändert hat?
Na, das wollen wir auf jeden Fall hoffen. Also Geschlechtsverkehr, wir haben den Text Laura Merritt gegeben, also eine selbsternannte Sexpertin und Sprachwissenschaftlerin. Und die nimmt den Begriff auseinander. Geschlechtsverkehr war überdies ziemlich oft auch im Zusammenhang mit Prostitution, also ein Wort, das benutzt wurde, ein bürokratischer Begriff, als GV oder auch HGV, häufig wechselnder Geschlechtsverkehr und oder häufiger Geschlechtsverkehr. Und Laura Merritt macht damit jetzt was ganz anderes. Die Geschlechterverhältnisse sind natürlich sprachlich strukturiert und sie hat ein utopisches, feministisches, sexpositives Anliegen und findet also in dem Text möglichst witzige und freudvolle Begriffe für weibliche Geschlechtsorgane und für die Lüste von Frauen vor allem und für den Sex, also Freudenflüsse, Vulva-Watching gibt es da und Polygasmen. Also das, wir haben einfach geschaut, was passiert, wenn wir jemandem wie Laura Merritt das Wort Geschlechtsverkehr andienen und sagen, was kann man damit machen? Und das wird ganz anders dann.
Also da geht es auch ein bisschen um die Zukunft und was zu verändern. Und das ist ja eh was, was Literatur gerne macht, darüber nachzudenken, wie die Welt sein könnte oder sollte, also um Utopien. Haben Sie da auch was gefunden in puncto Verkehr?
Ja, also wir haben zum Beispiel einen Text noch über Lastenräder als Alternative zum Auto-Statussymbol. Aber ein utopischer Vorschlag, der mir überhaupt vorher gar nicht in den Sinn kam, war die Revitalisierung von Luftschiffen. Also mir war gar nicht klar, dass sie so gut wie keine Energie verbrauchen. Wenn die einmal in der Luft sind auf richtiger Reisehöhe, dann nutzen sie halt die Luftströmungen aus. Und man kann auch hypermoderne Segelschiffe natürlich bauen. Das heißt, wir denken eigentlich fast nie auch an Windenergie. Also das fand ich in einem Text, sind mir da so richtig die Augen aufgegangen, wo ich dachte, ja klar, da haben wir gar nicht dran gedacht. Die eigentliche Frage ist natürlich trotzdem, brauchen und wollen wir überhaupt so viel Verkehr und so viel, also könnten wir nicht auch mal zu Hause bleiben oder unsere Umwelten so bauen, auch dass wir nicht permanent immer wegfahren müssen und wollen. Also über den Zwang und den Drang zur Mobilität sollten wir auf jeden Fall dringend nachdenken.
Das können wir ja mit Ihrem schönen Wespennest-Heft zum Thema Verkehr. Andrea Rödig war das, eine der Herausgeberinnen der Halbjahreszeitschrift. Und der neueste Ausgabe widmet sich dem Thema Verkehr. Vielen Dank, Frau Rödig, für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Italien, Frankreich, die Niederlande und natürlich auch Österreich. Rechte Parteien sind in ganz Europa auf dem Vormarsch. Fast ein Drittel der österreichischen Wähler hat sich bei der Parlamentswahl im September für die FPÖ entschieden. Und wir wollten mal wissen, was das für die Literaturszene bedeutet. Irene Binal hat sich für unser Zeitfragen-Feature umgehört und unter anderem mit der Schriftstellerin Birgit Birnbacher, dem Philosophieprofessor Konrad Paul Liesmann gesprochen und mit Thomas Friedmann, dem Leiter des Literaturhauses in Salzburg, der auf die Frage antwortet, ob Literatur Spaltungen überwinden könne.
Kann das die Literatur schaffen, dass sie hier Brücken baut, ohne eigene Standpunkte zu verraten natürlich, sondern einerseits mutiger zu sein, andererseits aber vielleicht toleranter im Sinne von, dass man auch Meinungen versucht zu finden oder einzuladen, die kontroverser diskutiert werden.
Machtlos ist die Literatur sicher nicht. Und gerade in einer schwierigen politischen Lage kann sie zum Zuhören auffordern und zumindest dazu beitragen, einen Dialog zu beginnen. Einen Dialog, der heute nicht nur in Österreich notwendig ist.
Die Literatur kann aufklären, sie kann sozusagen Gegenargumente liefern, sie kann Demagogie entlarven, sie kann gegen Propaganda ihre Sprache setzen.
Was wir nicht brauchen, sind beflissene PolitikerInnen, die den Menschen aus den Fernsehbildschirmen heraus erklären, dass sie einfach zu doof sind, ein demokratiefähiges Leben zu führen und dass sie sich von uns entfernt haben, weil sie blöd genug sind, eine Rechtsaußenpartei zu wählen.
Die Wirkung der Literatur muss man sich eher so vorstellen. Sie kann nicht die Welt verändern, sie kann auch nicht die Politik beeinflussen. Aber sie kann Menschen verändern, sie kann Einzelne verändern, sie kann Leser und Leserinnen verändern.
Wozu Literatur anregen kann, das ist das wirklich miteinander reden. Das Reden über Gesellschaft, das Reden über Ideen, das Reden über unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn nicht mehr miteinander gesprochen wird, dann wird es finster.
Ratlos in Österreich, die Literaturszene der Alpenrepublik nach dem Rechtsruck. Ein Feature von Irena Binall, ganz zu hören heute Abend ab 19:30 Uhr hier in Deutschlandfunk Kultur oder in unserer App.